In einem tiefen Sessel saß breit, kurz und glatzköpfig Richard Muschler. Neben ihm auf einem hohen Stuhl saß ein schöner, eleganter junger Mann, der das schöne, vornehme und reiche Fräulein Waldschmidt geheiratet hatte und von dem man annahm, dass er sehr klug und tüchtig sein müsse. Man nahm das allgemein an, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass der alte, kluge Waldschmidt einem jungen Mann, der überhaupt aus keiner Familie war, seine Tochter gegeben hätte, wenn er nicht wenigstens so tüchtig gewesen wäre, dass alle sagten, ein tüchtiger Schwiegersohn ist mir auch lieber als ein Dummer aus großem Haus. Dieser junge Mann war Dr. Jur Reinhold Kaliski. Muschler war Inhaber des alten Bankhauses Muschler und Sohn in der Straße hinter der katholischen Kirche, gleich neben dem Eckhause Französische Straße. Der Dr. Jur Reinhold Kaliski erzählte vom Wintergarten und von Käsebier. »Das ist ein ausgezeichnetes Programm«, sagte er. »Fabelhafte Mädchen.« Oppenheimer kam dazu. »Ich weiß nicht«, sagte er. »Im Palais waren doch andere Ratten und gar im Metropol. Zu mager, finde ich. Zu mager.« »Ich habe das Knabenhafte sehr gern«, sagte Kaliski. »Nicht zum Hausgebrauch«, sagte Oppenheimer. »Na, ich nicht«, sagte Waldschmidt, der hinzukam. »Ich will ein bisschen was Üppiges mit schlanker Taille.« »Erinnern Sie sich, Waldschmidt?« sagte Oppenheimer. »An Mieze? Hübsches Mädchen. Hat angefangen bei der Arkadia und ist später ins Palais gekommen, nachdem sie bei der Gersonschen Garde gestanden hatte.« »Ob ich mich erinnere«, lachte Waldschmidt, »war ein entzückender Käfer. Hat sicher ihre 100.000 Mark. Eine rosa Perle? Allein 20.000 Mark heute. Hat ihr mal der verrückte Dicky geschenkt und eine eigene Wohnung.« »Ach, Dicky, na, der gute Dicky. Jetzt haben's die Mädchen viel schwerer. Nur Bank und Industrie. Traurig.« »Willst du dich nicht setzen, Papa?« sagte Kaliski.
»Dankeschön, bedecken Sie sich«, sagte Waldschmidt.
Er ging mit Oppenheimer weiter. Sie sahen Fräulein Dr. Kohler.
»Schöne Person«, sagte Oppenheimer.
»Ein bisschen klassisch und pompös«, sagte Waldschmidt. »Die Mutter ist eine alte Freundin von mir, Jugendbekannte vom Neuen See. Wir sind zusammen Schlittschuh gelaufen. Sie wissen doch, die Tochter vom alten Blomberg und natürlich aus der Buschenfamilie, dessen Bruder sich später...« Er machte die Geste des Kopfabschneidens. »Die Schwester hatte einen Baron Rieback geheiratet und ist schrecklich reingefallen. Säufer, nicht? Ah, jetzt weiß ich. Kohler von den EGZ-Werken ist 1915 gestorben. Er hatte ein Riesenvermögen hinterlassen. Ah, sowas wird immer überschätzt. Die Witwe hat alles in der Inflation verloren. Muschler hat es zum Teil verwaltet, nicht gerade sehr tüchtig. Oppenheimer interessierte das nicht. »Schönes Mädchen«, sagte er und ging auf sie zu. »Gut durchwachsen und knusprig.« »Der Käsebier«, sagte Dr. Kaliski zu Muschler, »ist ein erster Mann, ganz erster Mann, wissen Sie, müsste man managen.«
»Ist doch gemanagt.«
»Nein, im Süden.«
»Wer wohnt schon im Süden?«
»Ich meine im Westen, groß, am Kurfürstendamm. Organisation ist alles. Sie haben doch Terrains. Die müsste man ausnützen. Wie groß?«
»Ja, 1000 Quadratmeter.«
»Gerade richtig. Großes Haus, reines Vergnügungsetablissement. Sehen Sie sich an, wie Haus Vaterland geht. Aber ich will gar nicht so groß. Unten links Läden, rechts Käsebier. Durch zwei Stockwerke das Lokal für Käsebier. Nur Käsebier. Käsebier als Unternehmer. Er unterhält die Leute als echter Wirt. Er war nämlich mal Kneipenwirt in der Wiener Straße. War immer im Südosten. Gefällt ihm auch besser im Wintergarten.«
»Na, hören Sie, wieso das denn?« Aber Sie reden da. Wer baut und finanziert? Ich gebe nichts. Ich steck mein Geld nicht in Unternehmungen. Ich kenne ganz erste Leute. Leute? So. Eine ganz erste Baufirma, die müsste man heranziehen. Die haben eine Hypothek an Hand zu 8%. Zweite 10%. Ja, wäre sehr billig. Was Ihnen Kaliski bringt, ist immer billig. Und was für Sicherheit hätte ich für meine Grundstücke? Ich bin kein Unternehmer, ich bin ein Bankier. Ich habe nicht gerne Sachen, bei denen ich nicht weiß, wie sie sich verzinsen. Was ist, wenn das Theater schlecht geht? Dann kriegen wir mal keine Pacht. Nein. Ich bin nicht für solche Sachen. In Papieren kenne ich mich aus, aber bauen? Aber Herr Muschler, Sie werden doch nicht einfach die Terrains liegen lassen. In solcher Gegend. Denken Sie an, was die Sachows nebenan an ihren Grundstücken verdient haben. Na ja, das war ein besonders günstiger Vertrag. Na gut. Aber weshalb? Was wollen Sie denn dran verdienen? Wie viel Prozent?
Ich? Gar nicht.
Nein, Herr Muschler, ich bitte Sie. Ich würde Sie eventuell bitten, mir die Vermietung zu übertragen.
Die Mädchen kamen und reichten Bier und Limonade.
»Wollen wir nicht Bridge spielen?« sagte der Bankdirektor Hersheimer.
»Gern«,
sagte Muschler, und sie spielten im Nebenzimmer.
Muschler, Frau Frechheim, seine Schwiegermutter, Bankdirektor Hersheimer und Frau. Inzwischen saß Kaliski mit etwa 5 anderen um einen runden Tisch. Sie sprachen vom Verzollen.
»Ich weiß nicht«, sagte der Prokurist G., »warum die Damen nie verzollen wollen.«
»Ja«, sagte Frau Muschler, »mein Mann ist auch komisch.«
Wie wir das letzte Mal von Paris kamen, hatte ich Verschiedenes Neues im Koffer, einen Mantel und ein paar Hüte und so. Ich habe vorher die Etiketten herausgetrennt. Mein Mann wollte das nicht.
»Ich weiß nicht, ich habe noch nie Ärger mit dem Zoll gehabt«, sagte Frau Weißmann. »Wir sind mit dem Auto von der Riviera durch Italien nach Afrika gefahren. Nirgends haben wir Ärger gehabt.«
Die Mädchen trugen jetzt Brötchen herum. Der stellungslose junge Mann sagte, »als ich das letzte Mal aus der Tschechoslowakei kam«, aber niemand ließ ihn weiterreden. Käthe erzählte vom Verzollen von ein paar Salben aus Paris.
»Als mir die Herren Schwierigkeiten machen wollten, sagte ich, das sei meine Nahrung, und nahm ein Löffelchen und aß.«
Die Gesellschaft lachte.
»Sie leben jetzt in Berlin?«
»Ja, aber ich gehe sehr wenig aus. Ich muss arbeiten.«
»Wo geben Sie denn Ihre Stunden?«
»Bis jetzt nur in meinem Zimmer. Sie wissen ja, wie schwer es ist mit Wohnungen.« »Sicher, sicher. Furchtbar schwer.«
»Ein Bekannter hat 7000 Mark Abstand gezahlt«, sagte Frau Muschler.
»Ja, und wir haben 6000 bezahlt und noch dazu gar nichts Erstklassiges.«
»Es ist schrecklich mit den Wohnungen«, sagte Käthe.
Dann setzte sich Klaus Michael Waldschmidt neben sie. »Wie fanden Sie es bei Käsebier, Gnädigste? Mein alter Herr war ganz hingerissen.«
»So gut fand ich es nicht. Vorkriegskunst, kleinbürgerlich, ohne Elan. Dabei gibt es jetzt so gute Kabaretts.«
»Nicht wahr? Aber ich finde Käsebier einen großen Künstler. Kommt es nicht darauf an?«
»Heute nicht mehr. Käsebier ist richtig, um gehemmte Männer in Schwung zu bringen. Er ist eine Art besseres Stimulanz. Aber eigentlich ist das Ganze nur möglich für eine Gesellschaft, die noch nichts begriffen hat. Sehen Sie sich russische Filme an. Das vermeiden Sie sicher. Das fühlt sich nicht weich an, nicht?«
»Oh nein, gar nicht. Ich liebe die Russen sehr.«
»Na, lieben kann man sie nun gerade auch nicht. Man kann heutzutage nicht neutral sein. Man muss wissen, wo man hingehört. Unser Eins weiß ja, wo es hingehört. Käsebier weiß es nicht.«
»Ich glaube, man kann nicht alle Kunst politisch betrachten.«
»Doch, doch. Die im Äther spielenden französischen Bettstücke sind doch zum Kotzen.
Das spielen wir alleine.«
»Ja?
Wirklich? Und er küsste ihr die Hand. Muss Liebe schön sein. Sicher. Wollen wir tanzen?
Liefen sprach mit der süßen Hannelore von Käsebier. Er wolle sie mitnehmen in die Hasenheide. Vielleicht mit meiner Freundin Susi, sagte sie. Wir können sie gleich fragen. Susi war ganz selig, Hannelore auch. Ein Dichter, dachten sie, ein Dichter. Die Eltern und Hannelores Vater ärgerten sich. Mit so einem Literaten sitzen die Mädchen. Otto Peter saß einsam in einer Ecke. Er war 19 Jahre alt. Hannelore beachtete ihn nicht. Er überlegte, ob er Liefen erschießen sollte. Liefen, er hatte es gesehen, hatte Hannelore im Wintergarten geküsst. Dabei hatte er ihr in die Achselhöhle gegriffen. Der Lump. Hannelore und Susi standen zusammen. »Er ist himmlisch«, sagte Hannelore. »Ist er kühn?«, fragte Susi. »Ja«, sagte Hannelore stolz. »Hat er dich geküsst?«, fragte Susi. »Ja, denke dir, im Wintergarten. Liebt er dich? Sicher!« »Wir müssen uns morgen sprechen. Ich erzähle dir ausführlich. Wir telefonieren morgen früh.« Otto Peter blickte düster. »So ein grüner Junge«, sagte Hannelore zu Susi mit einem Blick auf ihn. »Er zittert, wenn er mit einem tanzt. Schrecklich doof.« »Ich hab auch nichts für die Jungs übrig«, bestätigte Susi. »Einen Antrag hat er mir gemacht. In der Geisbergstraße. Wie findst du? Wo man einem noch nicht mal einen Kuss geben kann.« Susi war auch empört. »Ein vernünftiger Mensch sucht sich doch dazu wenigstens einen Grunewald aus. Zu doof, zu doof.« Margot kam zu Muschlers und Bankdirektor Hersheimers. Sie sprachen von Käsebier. Frau Hersheimer sagte, »Ich sah ihn im Wintergarten. Unerhört, fabelhaft«, sagte Frau Muschler. »Ein Genie«, sagte Margot. »Gott begnadet«, sagte der alte Magnus. Otto Peter sagte, »Ein ursprüngliches Volksgewächs, prachtvoll, er soll nach London.« »Völlig berechtigt«, sagte Margot. »Ich habe ihn neulich kennengelernt, als ich mit Maya Paris und dem Attaché de l'Espinosa von der spanischen Gesandtschaft da war. Und, wie ist er?« »Ganz einfacher Mensch, natürlich. Aber sehr nett. Er hat sich sehr mit mir gefreut. Wir sprachen ihn hinter der Bühne.« Jetzt wurden Bier, Limonade und große Platten mit Brötchen gereicht, Lachs, Gurke, Ei, Sardellenbutter, feine gemischte Aufstriche aus Ei und Senf und Sardellen und Öl gemischt. Auch Kaviarbrötchen waren dabei. Frechter kam dazu. »Mein Lieber«, sagte Margot Weismann und streckte ihm den nackten Arm entgegen, »ich glaube, ich habe mich noch gar nicht für Ihre Widmung in meinem Käsebier bedankt, bezaubernd geistvoll.« Sie schlug groß die Augen auf. Teddy Muschler sagte, »ein sehr amüsantes Buch.« »Wie mich das freut.« Frau Hersheimer sagte, »Ihre Einleitung hat mir den ganzen Abend verschönt.« »Wie das geschrieben ist«, sagte Margot. »Sie schreibt mit dem Witz der Franzosen. Wissen Sie, es geht nämlich doch nichts über die pariserische Leichtigkeit. Paris ist zu bezaubernd.« »Natürlich. Wir mit unserer Schwere«, sagte Frechter. »Wissen Sie, meine verehrte Kollegin«, sagte Liefen zu Fräulein Dr. Kohler im Salon Louis XVI, »es interessieren mich hier nur die kleine Hannelore Siebert und die Susi Schneider. Es ist wohl der Zerstörungstrieb des Mannes, der die Jungfrau schätzt. Ich bitte Sie, Liefen, stehen Sie auf.« »Ja, weshalb denn, Charlottchen? Was sagen Sie zu dieser?« Und er zeigte auf die jüngere Waldschmidt-Tochter. »Sie lebt ein Doppelleben und verlässt dreimal in der Woche die Wohnung ihrer Eltern, um zu ihrem Freund zu gehen. Ich kann mir diese Frau in fabelhaften Situationen vorstellen. Also ich bitte Sie endgültig, stehen Sie auf.« »Sie sitzen so allein, gnädiges Fräulein«, sagte Muschler und nahm Liefens Platz ein. »Sehen Sie dort das Mädchen in Blau und Gold? Das ist die beste Partie von Berlin.«
Er zeigte auf die jüngere Waldschmidt-Tochter. »Das kann ich mir kaum denken, dass der alte Waldschmidt sein ganzes Geld über die Inflation erhalten hat.«
»Also das weiß man allgemein an der Börse.«
»So? Tja, dann.« Muschler wurde unbehaglich. Er hatte das Gefühl, sie mokiere sich über ihn. Sehr begreiflich, dass niemand die Cola will. »So kluge, studierte Frauen sind grässlich«, dachte er. Der Clou des Abends, der 40-jährige Industrielle, bedeutender Geiger, mit der berühmten Ostasien-Sammlung, ging mit der Dame Käthe. »Es ist Ihnen wohl ein bisschen zu troubulös«, sagte er. »Oh nein«, sagte sie beglückt. »Sie sind so nervös«, sagte er. »Ich bedauere nicht, so viel mit Ihnen zusammen sein zu können, wie ich es wohl gewünscht hätte.« Er führte die Dame Käthe, die herrlich aussah, in schwarzem Taft, roten Haaren und vielen falschen Perlen, in die Richtung des Wintergartens. Fräulein Dr. Kohler zuckte zusammen. Der Herr de Lespinosa aber fragte ihn nach der jugoslawischen Schafsausfuhr. Er antwortete klar und klug und gab Zahlen. Fräulein Dr. Kohler verliebte sich immer mehr. Frau Margot Weismann ging durch die Räume. In einer Ecke saß der Dr. Krone mit Gerda, der Gymnastiklehrerin ihres Töchterchens. »Echt«, dachte sie, »nun lädt man so einen begabten jungen Mann ein. Könnte er reiche Mädchen kennenlernen und eine gute Partie machen, sitzt er den ganzen Abend bei dem Ding, bei dem gar nichts zu holen ist. Solche Leute können nicht weiterkommen.« Es war 4 Uhr. In der Garderobe wurden die Pelze ausgeliefert und die Autos bestellt. Klaus Michael Waldschmidt begleitete Käthe, der junge Waldschmidt war ihr sehr angenehm. Herr Kochius sagte zu Frechter, »Ich würde mich freuen, wenn Sie mich einmal besuchen würden. Ich sagte es Ihnen schon einmal.« Herr Muschler sagte, »Na, Herr Kaliski, ich höre von Ihnen, Kaliski nickte,
»ich werde telefonieren.«
Liefen küsste Hannelore und Susi die Hand.
»Ich werde einmal anrufen.«
Der Clou sagte zu Margot, »ich werde mir gestatten, morgen nachzufragen.« Dr. Krone begleitete die Gymnastiklehrerin nach Hause. »Es sind wieder einmal gar keine jungen Leute da gewesen, die in Frage kommen«, sagte Mama zu Papa, und sie stiegen mit den beiden 17-Jährigen in den Wagen. Höchstens der Klaus Michael, aber sowas tanzt den ganzen Abend mit einer Person wie der Herzfeld. Traurig sah ihnen Otto Peter nach. Am Zoo wechselte er das Taxi mit dem Nachtomnibus. »Ich werde im Asyl für Obdachlose enden«, dachte der stellungslose junge Mann. »Vor 10 Jahren habe ich gedacht, ich würde meinen Mitbürgern eins bauen. Ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr.« Oppenheimer begleitete Fräulein Dr. Kohler nach Hause. Er sagte, sofort als sie ins Zimmer traten, und küsste ihr die Hand, »merkwürdige Augen haben sie. Es ist schon ganz warm draußen.«
»Bitte, bleiben Sie so sitzen. Nein, so, halbes Profil, ausgezeichnet.
Dich hätte ich bestimmt geheiratet, wenn ich überhaupt hätte daran denken können.« Und dann küsste er ihr die Hand.
»Es wird Frühling«, sagte er.
»Grüßen Sie Ihre Frau Mama, ich rufe Sie einmal an.« Fräulein Dr. Kohler dachte über Oppenheimer nach. Sie war sehr erregt, als sie die Treppe hinaufstieg, und entsetzlich unglücklich über den Clou und über Oppenheimer. Käthe stieg in das Auto von Klaus Michael, einen zweisitzigen Nash. Käthe sagte,
»Ich werde mich dichter setzen, es ist so kalt im offenen Auto, mein Lieber.«
»Wie einfach«, dachte Klaus Michael erregt. Während er sie zudeckte, geriet er durch den weiten Ärmel des Abendmantels an ihren nackten Arm.
»Es ist merkwürdig«, sagte er, »wie einen solch ein bisschen kühles Fleisch sofort erregt.«
Käthe erregte die Stellung,
das Auto, der Mantel, die Sportlichkeit des jungen Herrn. Zudem war sie müde vom Alkohol und der Nachtstunde, und so fand sie ihn geistvoll. Der junge Klaus Michael fuhr mit ihr in seine Wohnung. Überm Tiergarten sah er den hellen Schein von der Gegend um die Gedächtniskirche. »Ich habe das noch nie gesehen, wie rot der Himmel dort ist, wie Feuerschein.« Käthe dachte, »Ja, scheint mich zu lieben.«